Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung jeden zweiten Montag mit Claudia Frick.
Und Florian Freistetter.
Wir schauen zuerst noch mal ganz kurz auf die letzten beiden Folgen. Da ging es ja um Spiele. Und ja, ich gehe fix davon aus, dass diese beiden Folgen gut waren. Aber ich kann es dir nicht sagen, weil wir müssen aus diversen organisatorischen Gründen diese Folge aufnehmen, bevor wir die anderen Folgen, die ihr schon gehört habt, aufgenommen haben. Also ihr wisst, was passiert ist, wenn ihr sie gehört habt. Wir wissen es nicht, weil wir sie erst noch aufnehmen werden. Aber ich gehe davon aus, es war spannend.
Ja, auf jeden Fall. Aber sag doch, wie es ist. Wir nehmen vorher auf, damit wir nicht wegen der Hitze wenig komplexe Folgen sprechen.
Ja, genau. Aber das war jetzt schon vor drei Folgen.
Das ist schon lange her, ich weiß.
Die Folge mit der Politik und der Hitze. Wir nehmen deswegen die Folge so auf, wie sie aufgenommen wird, weil wir ja auch ab und zu ein bisschen Urlaub machen wollen. Das heißt, wir produzieren ein bisschen auf Vorrat, weil wir dann im Sommer ein wenig entspannen wollen und weniger arbeiten wollen, was durchaus empfehlenswert ist für alle, die es können. Weniger arbeiten ab und zu mal, es lohnt sich. Und darum machen wir jetzt das hier. Und damit wir wirklich weniger arbeiten, weil wenn wir einfach eine Folge vorher aufnehmen, dann arbeiten wir genauso viel, nur zu einem anderen Zeitpunkt. Damit wir wirklich weniger arbeiten, gibt's das, was es auch letzten Sommer schon gab, nämlich Zeug aus dem Archiv, wenn man so will. Im Laufe des Jahres sammeln sich ja immer diverse interessante Audio-Mitschnitte, wenn man so will, zum Klima an, und ein paar davon schmeißen wir hier in diese Folge. Und in dieser Folge, wenn nicht was wirklich Dramatisches dazwischen kommt, solltet ihr jetzt dann im Anschluss ein paar Ausschnitte hören aus dem Klima-Benefits-Shows, die ich und meine Kollegen von den Science Busters mit sehr vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Künstlerinnen und Künstler gespielt haben. Und zwar Anfang des Jahres, ich glaube einmal im Februar und einmal im Mai, ich weiß es nicht mehr genau. Das war das, was wir auch schon letztes Jahr gemacht haben. Eine Benefizveranstaltung, wo der komplette Erlös dem Klimaaktivismus zugute kommt und wo diverse Kabarettistinnen, Kabarettisten, Künstlerinnen, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, Leute aus dem Aktivismus auf der Theaterbühne stehen und interessante und lustige Sachen erzählen, damit die Leute sich amüsieren können und mit ihrem Eintrittsgeld dem Klimaaktivismus etwas Gutes tun können. Und ich mache so wie im letzten Jahr. Ich schmeiß die ganze Kunst raus und lasse die Wissenschaft übrig, und die kommt jetzt hier hinten dran. Ich weiß gerade nicht, wer alle mit dabei waren. Es waren, glaube ich, wieder Reinhard Steurer mit dabei. Es war Franz Essel mit dabei. Es war auch Peter Imanowitsch dabei, der für die Zeitung Der Falter die wunderbare Kolumne Tier der Woche schreibt und interessante Dinge über Biologie erzählt hat. Es waren natürlich Leute aus dem Aktivismus mit dabei, von der letzten Generation, die zum Beispiel erklären, wie man sich vernünftig die Hand einbetoniert und wie man sie wieder relativ problemlos lösen kann, wenn man sie einbetoniert hat, ohne dass man Polizei mit großem Werkzeug ankommen lassen muss. Ja, all das wird es zu hören geben, jetzt, danach. Mhm. Irgendwann wird es die Videos dazu vermutlich auch auf YouTube geben. Wenn sie schon da sind, verlinke ich sie. Wenn nicht, dann müsste sie eigenverantwortlich im Internet suchen.
Oh, Eigenverantwortung. Kriegt ihr hin. Das kriegt ihr alle hin.
Gut.
Und ich bin jetzt auch gespannt. Ich werde mir die Folge dann auch anhören, wenn alle anderen sie sich anhören.
Genau. Dann mache ich jetzt hier eine Markierung rein. Und was dann kommt, hört ihr jetzt.
Schönen guten Abend. Vielen Dank, schönen guten Abend, herzlich willkommen in der Wiener Kulisse zu Was liegt, das biegt, wie wir uns im letzten Herbst, im Mitte September, ein zweites Mal mit der letzten Generation auf die Straße gestellt haben. Da war der Anlass 1000 Jahre kein Klimaschutzgesetz in Österreich. 1000 Tage natürlich, aber irgendwann werden es 1000 Jahre sein, wenn es so weitergeht, weil seitdem ist viel passiert. Es sind 143 Tage vergangen und Österreich hat noch immer kein Klimaschutzgesetz, und man braucht kein Prophet, keine Prophetin sein. Es wird wohl nicht so schnell ein neues Klimaschutzgesetz daherkommen. Wir leben mittlerweile in einer komplett verkehrten Welt, was das betrifft. Der Papst, der UNO-Generalsekretär und Arnold Schwarzenegger sind diesbezüglich wesentlich moderner als alle Regierungschefs, Chefinnen Europas zusammen. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat gesagt, völlig bekloppt, meint aber nichts die Politik seines Verkehrsministers. oder wie es manchmal auf Bauerndemonstrationen zugeht, sondern tatsächlich meint er den Klimaaktivismus. Sein Finanzminister sagt, man soll den Klimaschutz den Profis überlassen, meint aber nicht Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, sondern sich selber. In Österreich ist es nicht viel besser. Der österreichische Bundeskanzler denunziert Klimaaktivismus als Untergangsirrsinn und bekanntlich sein Innenminister legt noch einen drauf und sagt, Wissenschaft ist das eine und Fakten sind das andere. Dass man mit so einer Belegschaft wenig gegen die Klimakrise ausrichten wird können, liegt auf der Hand, da könnte man gern hinspotten, hinschlagen und sich gut fühlen dabei, aber man soll nicht ungerecht sein. All die genannten Herrschaften werden es vermutlich bei einer Wahl zum besten Nachkriegspolitiker nicht auf die Longlist schaffen. So long sind diese Listen normalerweise nicht. Aber Politiker müssen wiedergewählt werden. Politikerinnen, da gehört es zur Jobdescription, dass sie wiedergewählt werden. Deshalb sagen sie so Zeug auch unter anderem zum Klimaschutz, weil sie dann tatsächlich wiedergewählt werden von Menschen, die so Zeug hören wollen, weil sie sich selber und ihr Leben nicht ändern wollen. Warum das so ist, warum es dann halt nur Klimaschutz mit Hausverstand gibt, damit wollen wir den heutigen Abend eröffnen und ich darf auf die Bühne bitten, schmucklos, Reinhard Steurer, Franz Essel und Andreas Jäger. So, ein Mikrofon bräuchten wir jetzt dann doch noch. Oder
Ich kann es teilen.
Ihr kommt ja von akademischem Betrieb, dort ist die technische Ausstattung derartig erbärmlich. Da sollte es ja funktionieren, auch mit zwei Mikrofonen. Reinhard Steurer, Andreas Jäger, wir haben schon öfter miteinander zu tun gehabt, wenn wir auf FM4, fragt die Science Busters, eine Stunde live machen. Wir haben es letztes Jahr schon miteinander zu tun gehabt, auf der Kulisse, Bühne hier. Zu Beginn, ihr seid alle drei ausgebildete Wissenschaftler für Klimapolitik, für Ökologe, für Biodiversität, du bist Meteorologe. Sagt man da gewesen, wenn man ausgestiegen ist, oder ist man dann noch immer wie Olympiasieger?
Nein, ist wie Olympiasieger, das bleibt man ein Leben lang, ja.
Aber das ist mittlerweile mehr als Moderator und als Wissenschaftskommunikator. Wir wollen jetzt eine Diskussion führen, weil die Wissenschaft, wir sind immer dazu aufgefordert, den Klimawandel, den Stand der Forschung zu referieren mit verteilten Rollen, wie das im Fernsehen gern gemacht wird oder in den Medien. Quasi in Sketchform, Reinhard Steurer gibt den berühmten, die berühmte Figur, den Klimaskeptiker. Und Franz Essel und Andreas Jäger werden versuchen, als seriöse Wissenschaftler seine Argumente zu entkräften. Bitte.
Also zunächst einmal danke, dass wir wieder als Wissenschaftler auf einer Kleinkunstbühne stehen dürfen.
Das ist Sie sind heute als Klimaskeptiker hier.
Gleich.
Ich mache die Rollen nur klar.
Halbe Minuten Intro.
Wie heißt er?
Und es ist auch gut, dass wir anfangen, ja, weil danach wird es dann nur noch lustiger sozusagen. Aber wir geben unser Bestes. Und wir haben das eigentlich am Faschingsmontag erfunden, das Format. Jetzt ist der Fasching vorbei, aber es hat sich bewährt und wir werden das jetzt weiterspielen und vielleicht nie wieder rausfinden aus der Rolle. Also ich fange jetzt tatsächlich an.
Ich bin zum ersten Mal dabei, bin schon gespannt.
Okay, ja. Du kennst das alles, aber wir machen das lustiger.
Wir sind per Sie, hat es geheißen, in der Situation okay. Sind wir per Sie, oder?
Muss ich sagen.
Wir mögen uns, aber...
Okay, also...
Da sehen Sie, wie schwierig es ist, so einen Abend zu konzipieren. Man sagt allen, bitte kurz fassen, 4 bis 6 Minuten und allein die umständliche Intro dauert schon 5 Minuten.
Ich habe gar nicht gewusst, dass die Uhr schon mitläuft. Okay. Also, dann fangen wir an und machen wir unseren Spaß aus dem, was normalerweise immer recht ernst ist. Zum Ersten, wir haben früher immer gesagt, das Klima ändert sich nicht. Das ist eine Erfindung der Linken sozusagen. Da tun wir uns jetzt schwer mittlerweile. Wir sind ja keine Trotteln. Und jetzt sagen wir nicht mehr, dass sie nicht ändert, sondern dass es sich eben aufgrund von natürlichen Gegebenheiten ändert. Die Erdachse, die Sonnenaktivität. Also der Mensch ist sicher nicht, das ist eine Anmaßung. Wie kann man sich anmaßen, dass wir würsteln, das Weltklima ändern? Also da fängt es mal an.
Ja, es ist natürlich ein sehr interessantes Argument. Ich würde sagen, eine Meinung, die Sie da äußern. Eine interessante Meinung. Die halt mit Fakten sehr wenig zu tun hat. Als Wissenschaftler muss ich Ihnen doch ganz klar sagen, wenn Sie Zahlen lesen können, glaube ich, ja, bin ich ganz überzeugt. Ich glaube,
wir müssen nicht untergriffig werden. Dann, Zahlen lesen wir, da können.
Genau, das kann er. Dann sieht man doch. Moment. Dann sieht man doch, dass sich allein in den letzten 150 Jahren der CO2-Gehalt, ja, der Gehalt des Kohlenstoffs in der Atmosphäre um 50% erhöht hat. Und das ist auch ganz klar, woher dieses CO2 kommt. Das kommt aus den Auspuffgasen, aus den Schornsteinen.
Wie viel, das ist menschliche Aktivität. Sind das? Wie will so wenig CO2 so einen großen Unterschied machen?
Das ist ja macht einen sehr großen Unterschied. Ne?
Ja, das ist genau das, was Treibhausgase ausmacht. Das ist wie bei Enzymen. Man braucht nur sehr wenig.
Wie viel Promille sind das? 0,02
Man braucht nur sehr wenig.
Das sind 420 pro Million, aber die Manns Krautfett. Übrigens kann man das wunderbar aufdröseln, die Wirkung. Man kann das zwischen natürlich und menschlich absolut aufdröseln. Man kann es berechnen und man sieht wunderbar, dass wir aus der kleinen Eiszeit mit der Sonne eigentlich rausgekommen sind, weil die Sonne wieder stärker geworden ist nach gewissen Minima. Und seit 1960 ist sie im absteigenden Ast und trotzdem ist sie erst dann Richtung abgegangen. Also man sieht schon, dass das natürliche allein reicht nicht aus.
Ich wechsle kurz die Seiten. Stellt euch vor, 0,8 bis 1,2 Promille macht einen großen Unterschied. So, dann halt zum nächsten Argument, ja, da kommen wir jetzt nicht wirklich weiter. Dann ist halt der Mensch vielleicht ein wenig beteiligt, aber es ist schon großteils natürlich. Und wenn der Mensch beteiligt ist, dann ist das nicht CO2, sondern dann ist das die Versiegelung, dann sind das die Parkplätze, das heizt sich alles auf, so erhitzt sich das Klima. Und unlängst hat mir ein Kollege gerade gesagt, die Düsenjets sind ungefähr gleichzeitig in Betrieb genommen worden, wie dann die Erwärmung richtig losgegangen ist. Und da kommen ja 1000 Grad hinten raus. Ne? Das muss ja auch Wirkung haben. Und ich glaube, dass sehr viel von der Erhitzung von diesen Düsenjets kommt.
Nicht vergessen,
und da könnte man jetzt noch sagen, das hängt auch mit CO2 zusammen. Aber es wäre relativ leicht zum Lösen, wenn man auf Propellermaschinen wieder umsteigt. Dann würde man diese Hitzeentwicklung ein bisschen zurückbringen.
Es sind sehr interessante Meinungen, die Sie hier vertreten. Wichtig ist aber, dass man sich tatsächlich auch mit der wissenschaftlichen Literatur beschäftigt. Ich kann Ihnen sehr ans Herz legen, den IPCC, den globalen Klimabericht, lassen Sie mich bitte ausreden, als doch sehr starke Meinung vertretende Person im Klimadiskurs, müssen Sie auch die Argumente der Wissenschaft auch anhören und ernst nehmen. Und wenn Sie einen Klimabericht ansehen, der das geballte Wissen der Klimaforschung beinhaltet, dann werden Sie sehen, was die Ursachen sind. Die sind so offensichtlich wie die Schwerkraft. Oder dass die Erde rund ist. Es ist die Aktivität.
Da muss ich Herrn Scharrer vielleicht doch in Schutz nehmen, den Klimaschutzbericht, wer kann den lesen? Das sind 10.000 Seiten mit noch einmal so viel Fußnoten verweisen. Kein normaler Mensch bringt das in seinem Leben unter.
Fangen Sie einmal so zu schreiben an, dass man es versteht und dann lesen wir es vielleicht auch. Aber vorher lesen ihr.
Dafür gibt es ja das Summary. Es gibt immer eine sehr gut verständliche Zusammenfassung. Die können Sie lesen. Vielleicht gemeinsam mit dem Herrn Moderator hier. Ja. Die ist verständlich, weil die richtet sich an die wissenschaftlichen, also die wirtschaftlichen und politischen Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen.
Genau, als ob jeder. Die das lesen würden. Ha? Können Sie mal einen sagen, der das gelesen hat? Glaubst du, der Nehammer hat das jemals gelesen?
Nein, der Nehammer offensichtlich nicht. Ja, genau. Aber die Merkel zum Beispiel hat schon gelesen, der Kapitän.
Nein, das glaube ich auch nicht.
Ich glaube, der Papst hat schon gelesen, wenn ich die Argumente vorher aufgreifen darf.
Ist ja wurscht.
Der UNO-Generalsekretär hat es, glaube ich, schon gelesen. Also es sind Personen, denen man doch eine hohe Autorität zugeben sollte.
So kommen wir nicht weiter. Wenn CO2 von mir aus einen kleinen Anteil hat, dann ist es aber auch durchaus gut, weil CO2 ist Leben und alle Pflanzen brauchen Leben. Es gibt Prognosen, dass die Wälder und alles stärker wachsen wird wegen dem CO2. Also das ist ja im Grunde eine gute Nachricht. Ne? Und wenn da noch ein bisschen was dazukommt, kann es eigentlich nur besser werden.
Wenn man einen Platz zum Wachsen lässt, dann könnte da tatsächlich was passieren. Aber diese Wachstumsraten
werden extrem überschätzt. Ja, dann muss man halt aufhören, den Amazonas abzuholzen. Aber das ist ja ganz andere Problematik.
Das ist richtig.
Das hat ja nichts mit unseren SUVs und Flugzeugen zu tun.
Indirekt schon. Der Amazonas wird abgeholzt damit.
SUVs werden jetzt nicht gebaut mit Holz aus dem Amazonas. Also das ist
Das ist
richtig. Nein, also da muss man natürlich auch sagen, es ist interessant, das Argument, es kommt ganz oft, ja, CO2 ist wichtig, Pflanzen brauchen es, stimmt, aber es ist wie mit der Dosis, die das Gift macht, ja. Wenn Sie zu viel an Nahrung zu sich nehmen, dann werden Sie wahrscheinlich irgendwann fett und fettleibig werden und irgendwann dran sterben und so ähnlich geht es den Pflanzen.
Ja, jetzt wollen wir kein Fettshaming auf einem Klimaabend machen.
Aber wir zeigen damit, es kommt immer darauf an, wie viel von etwas, was grundsätzlich gut ist, in der Luft ist, zum Beispiel. Wenn
ich
fahre,
habe ich den Eindruck, dass die Tannen, die Fichten dort, ein bisschen mehr CO2 brauchen, weil die schauen dürr aus. Ja? Also müssen wir ein bisschen nachhelfen.
Da spricht der gelernte Biologe. Ne?
Ich glaube, was Sie sehen im Wald, wenn Sie wirklich tote Fichten sehen, sind die Folgen des Klimawandels, weil es den Fichten schon zu heiß und trocken wird.
Ja, ich weiß schon, darum solche Bilder, das braucht halt mehr CO2, dann wächst es wieder. So, zum nächsten. Selbst wenn es wirklich nicht nur gut ist, ja, wenn irgendwo Talschaft absauft, das kann schon sein, dass das passiert. Aber dann hat man sich halt zu wenig angepasst. Ja. Wo ist dann halt der Hochwasserschutzbau, der das Ahrtal geschützt hat?
Wir haben uns sehr gut angepasst.
In der Wachau hat man das viel besser gemacht.
In Deutschland hat das auch nicht funktioniert. Deswegen ist das Ahrtal überschwemmt worden, weil die Kommunikation
von oben hat eigentlich nichts mit der Klimakrise zu tun. War nur schlechtes Management.
Nein, das ist nicht schlechtes Management.
Sicher.
Das ist,
in Libyen dasselbe.
Nein, das ist einfach, dass mehr vom Himmel kommt, als früher vom Himmel kommen ist, weil einfach mehr drin ist. Es ist schwer zu verstehen, ich weiß. Aber es ist tatsächlich so.
Das
ist jetzt für einen Professor ein bisschen kompliziert.
Aber wenn die Luft wärmer
ist, kann sie mehr Wasser aufnehmen und da kann auch, wenn es dann mal regnet, mehr runterkommen. Das ist ganz einfach eigentlich. Aber man muss es nicht verstehen.
Aber es ist trotzdem an das können wir uns anpassen. Da braucht es halt ein bisschen mehr Schutzbauten, da müssen wir mehr investieren, das können wir alles lösen. Und der Bundeskanzler selber sagt, wir können uns gegen einen 6 Meter höheren Meeresspiegel anpassen. Die Holländer machen das vor.
In Österreich schon, weil bis er da ist, die 6 Meter,
das werden wir nicht mehr. Das ist wahr. Auch in Holland. Auch in Holland.
Ich glaube, was Sie da vorschlagen, ist natürlich ein total realistisches Szenario. Wenn man sich den Küstenbewohnern, wenn man den Küstenbewohnern empfiehlt oder den Inselbewohnern, sie sollen sich daran anpassen, dass sie ja zukünftig vielleicht Schwimmhäute oder Ähnliches brauchen werden, Evolution, ist es sicher sehr Gutes und das wird sicher sehr gut ankommen. Ja, das ist sehr realistisch, was Sie da überlegen.
Das ist jetzt aber eine sehr zynische Argumentation von wissenschaftlicher Seite.
Naja, es bringt es am Punkt, was hier vorgeschlagen
wird. Wir verlassen uns bei der Anpassung eher auf Technik, auf Innovation, auf ganz neue Dinge, die eben dann auch verkauft werden können. Was glauben Sie, wie Bangladesch den Holländern den Hochwasserschutz abkaufen wird, wenn der Meeresspiegel dann einmal steigt?
Die haben ja kein Geld.
Die werden reich werden damit.
Das glaube ich wirklich nicht.
Sie rechnen ehrlich damit, dass das verkauft wird.
Ja, aber Glauben ist eigentlich kein wissenschaftliches Konzept, soweit ich das bislang begriffen habe.
Genau, das ist vollkommen richtig. Und das Glauben ist auch mit wissenschaftlichen Fakten unterfüttert. 1 Milliarde Menschen, 1 Milliarde leben in Küstenregionen, die unter diesen 6 Metern liegen. Da gibt es überhaupt keine Anpassungsoptionen. Das ist kein
Problem, weil da können wir uns anpassen, hat der Bundeskanzler gesagt.
Ja, aber ich glaube nicht, dass der Bundeskanzler sich da wirklich überlegt hat. Und wenn Sie alles glauben, was der Bundeskanzler sagt, dann glaube ich, sind Sie weit weg von Wissenschaft.
Nein, ich glaube nicht alles. Aber das glaube ich. Außerdem
ist der Meeresspiegel gar nicht mein größtes Problem, weil es dauert noch ziemlich lang, bis der die 6 Meter angestiegen ist. Das dauert Jahrhunderte. Wir haben viel ernste Probleme, wenn ich an den Amazonas denke oder andere.
Es mag Grenzen der Anpassung geben, natürlich, in der einen oder anderen Talschaft. Das kann schon sein. Aber selbst dann, fände ich es einfach zu billig, wenn Sie die ganze Zeit uns die Schuld geben, uns Österreichern. Weil mit unseren 0,2%, da werden wir das Klima nicht retten. Und wenn jemand schuld ist, dann in erster Linie mal China. Wie viel Prozent machen die aus? 30, 35, irgend sowas?
Nein, aber da muss man sich schon klar sagen, mit dem Argument werden Sie auch nie wieder Steuern zahlen. Weil was ist mein Anteil an den Steueraufkommen in Österreich? Nichts. Sie werden sich nie an irgendeiner gesellschaftlichen Leistung beteiligen und unsere Gesellschaft wird so nicht funktionieren. Punkt 1. Punkt 2. Österreich hat wie alle industrialisierten Nationen einen sehr hohen Klimafußabdruck, wenn man das gesamt betrachtet. Der ist immer noch heute höher pro Person als die Chinesen. Und gemeinsam nur ist das Klimaproblem lösbar. China muss was beitragen, Österreich muss was beitragen. Und China trägt dazu was bei. China installiert pro Jahr mehr Photovoltaik, mehr Solar, also mehr Windenergie-Kraftwerke. Als die gesamte andere Welt.
Und trotzdem bauen sie die ganze Zeit Kraftwerke.
Und das sieht man auch schon in China. Heuer wird in China, und schon letztes Jahr war das erste Mal, wo es nicht mehr gestiegen ist, die Emissionen steigen nicht mehr in China.
Ja, bei uns sinken sie jetzt.
Aber ich glaube, das ist auch eine Diktatur in China, da kann man einfach die Werte auch schönern.
Die haben
das nicht voll
erreicht, das ist rechnerisch ganz klar, weil die haben wirklich extrem, also was sie haben, weit mehr in Solar und in PV investiert als die Europäer und die Amerikaner zusammen und das ist richtig viel Kohle. Also die haben, ich glaube, 51%
Kohle ist aber auch in China der Fall, oder?
Ja, aber wenn sie ein neues Kohlekraftwerk machen, ist das wieder viel vom Wirkungsgrad viel besser als andere. Die haben einen klaren Plan, bis 2060 kommen sie vom CO2 weg.
Kommen nicht weiter, es stehen da die Argumente gegeneinander.
Jetzt bist du
wir können dann nächste Sendung gerne weitermachen. Ich lade Sie gerne ein. Danke für Ihr Kommen, die Herren. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte. Es gibt viel Diskussionsbedarf. Also. Danke, Reinhard Scheuer. Danke, Franz Esel. Danke, Andreas Jäger. So schaut es natürlich aus, wenn wir das ihm als Laientheater vorspielen, was ihr aber quasi jeden Tag, so täglich Brot, wenn ihr irgendwo hinkommt, dann werdet ihr damit konfrontiert und die Wissenschaft wird auf die Seite gewischt. Weil es halt schwierig ist, weil globale Durchschnittstemperatur ist ein irrsinnig kompliziertes Konzept, aber die Folgen sind halt regional spürbar. Eben zum Beispiel im Waldviertel, wo es diesen Fichtenwald gibt. Da hast du, glaube ich, was vorbereitet. In einem
Plastiksackerl. Da habe ich was vorbereitet, und zwar einen Plastiksackerl mitgenommen. Keine Sorge, dass das Waldviertel nicht drin, aber es ist schon was drinnen, was dem Waldviertel zugehörig ist. Es ist da ganz typisch. Eine ganze Fichte wollte ich nicht mitnehmen, aber es ist eine Fichte, ein Teil davon, ein Fichtenast.
Ja, aber Weihnachten ist jetzt lang vorbei, also da muss man bis zum nächsten Advent ist der hin.
Ja, Weihnachten sind es auch Tannen und das ist eine Fichte, das sind zwei verschiedene Baumarten. Aber das Waldviertel ist eigentlich ein Fichtenwaldviertel. Ja, 90% der Bäume im Waldviertel und eigentlich 60% der Bäume in ganz Österreich sind dieser hier, Fichten. Ja. Und als Biologe sind wir immer froh, wenn im Wald mehr Totholz ist. Ja, Totholz ist für uns Biologen Holz zum Leben, ja, Spechte, Insekten, alles Mögliche. Aber manchmal ist es schon zu viel Totholz. Und das ist ein Foto da hinten. Das ist so ein Fichtenwald, der zu viel CO2 bekommen hat.
Aber das ist im Winter, oder?
Nein, das ist ein Foto aus dem Hochsommer. Und was Sie da sehen ist, und im Winter wird es ja genauso ausschauen, nämlich so.
Ach so, na dann.
Biologie. Warum schaut dieser Wald so aus? Und das ist, was Sie als Klimawandelfolge heute schon in Österreich, in Mitteleuropa überall sehen können. Wenn Sie einen Wald haben, wissen Sie das natürlich. Die Fichten sterben ab. Der Borkenkäfer bringt sie um grundsätzlich. Aber der Borkenkäfer bringt sie deswegen um, weil es heiß und trocken wird im Sommer. Und das halten die Fichten nicht aus und können sich gegen den Borkenkäfer nicht mehr verteidigen.
Aber wer von uns hat schon einen Wald zu Hause?
Ja, aber ohne Wald schaut die österreichische Landschaft sehr anders aus und das hätte massive Folgen natürlich, angefangen von Hochwässern, von Lawinenabgängen und Ähnlichem. Also wir reden hier nicht um ein Luxusthema, sondern um etwas, was für uns als Gesellschaft total essentiell ist.
Jetzt kann man das gut verstehen. Dem Wald geht schlecht, da gibt es die Bilder, man kann spazieren gehen, muss man halt die Energiewende anschieben.
So ist es. Ich habe Ihnen hier was mitgenommen. Das steht für diese Energiewende. Wind und Solar sind natürlich die wesentlichsten Möglichkeiten, wie wir Energie produzieren können, ohne CO2 zu verursachen.
Haben Sie das selber gezeichnet?
Nein, es wird nicht so schön ausschauen. Meine Tochter hat das gezeichnet, sie sitzt da unten. Danke nochmal. Ja. Und um jetzt zum Waldviertel zurückzukommen, vielleicht wissen das manche, in den letzten Monaten hat es im Waldviertel eine wirklich sehr emotionale Diskussion sozusagen auf regionaler Ebene gegeben mit Windkraft, beziehungsweise vor allem auch gegen Windkraft, weil es instrumentalisiert auch wird, ähnliche Argumente, wie wir sie vorher gebracht haben. Ja,
also dort soll ein Windrad aufgestellt werden.
Genau. Und das läuft eigentlich so eine Diskussion mit dem Stichwort NIMBY, ja, not in my backyard, oder auf gut Deutsch Floriani-Prinzip, nicht bei mir. Und warum geht sich das eigentlich nicht aus? Gerade im Waldviertel muss man sich entscheiden, wollen die Waldviertel oder Waldviertlerinnen noch lange ein Waldviertel sein oder ein Totwaldviertel? Wenn man das nicht möchte, ist es klar, muss man auch einen Beitrag leisten zu Wind- und Solarenergie.
Ja, aber ein Windrad, das kann ja nicht so ein großes Hallo sein, oder? Da steht halt ein Windrad. Das ist ja jetzt keine Erfindung von vorgestern, das gibt es ja viele Jahrzehnte. Das hat man schon mal gesehen, gerade in Niederösterreich.
Ja, das sollte man meinen, aber hier ist es dort doch gelungen, obwohl in Niederösterreich ja wirklich viele Windräder stehen, wenn man nach Osten fährt oder ins Nordburgenland. Dort ist es gelungen, tatsächlich eine sehr emotionalisierte Diskussion zu verursachen. Da ein Beispiel dafür, ein nicht ganz unbekannter österreichischer Autor, Robert Menasse, das wäre das andere, hat einen Artikel geschrieben in der Presse vor 3 Monaten, also in einem wirklich prominenten Platz, in der Wochenendbeilage an der Seite 1.
Aber man muss sagen, es war hinter der Bezahlschranke, man hat es nicht lesen können.
Ja, man kann die Presse auch käuflich erwerben.
Aber wegen sowas.
Trotz sowas. Ja, und der Robert Menasse als politischer Autor, der ja tatsächlich auch einen wirklich Scharfsinn für seine sonstigen Beiträge in den öffentlichen Diskurs bewiesen hat, hat sich hier tatsächlich komplett verstiegen. Ja, Sie sehen hier jetzt nicht, aber ich kann Ihnen sagen, was er geschrieben hat. Ja, so Sachen wie, wer sich im Waldviertel für Windenergie einsetzt, ist entweder korrupt oder vertritt andere Interessen. Nur als Beispiel. Ja. Und solche polemische Aussagen, die man sozusagen sonst auf einem Biertisch vielleicht erwarten würde, hat eher dieses Publikum, dieses breite Publikum.
Aber was macht der Robert Menasse dort? Weil eigentlich, das ist ja hauptsächlich in Wien anzutreffen, seine Romane spielen in Brüssel, also der ist ja eher ein städtischer Autor.
Ja, Aber, und da schließt sich jetzt mit dem Floriani-Prinzip, das ich angesprochen habe, er schreibt auch in dem Artikel, er hat ein Haus, ja, ein Wochenendhaus, im Waldviertel am Waldrand, dann möchte keine Windräder dort haben, wenn er spazieren geht. Das ist halt sozusagen die argumentative Grundlage, auf der sich dieser Artikel eindampfen lässt.
Also das ist tatsächlich seine Argumentation. Ja. Er hätte gern das schöne Waldviertel, soll so bleiben, wie es ist. Aber genau. Wenn man keine Energiewende schafft, bleibt es eh nicht, wie es ist, weil dann sterben die Wälder ab. Aber es soll halt kein Windrad hin.
So ist es. Das ist auch der Titel des Buchs von der Katharina Roggenhofer. Hm. Wenn alles so bleiben soll, wie es ist, muss sich alles ändern. Wir können nicht so weitermachen wie bisher in der Klimapolitik. Wir können natürlich auch diese ganzen Argumente, die der Reinhard so schön polemisch auch auf das Tapet hier gebracht hat, das kann nicht die Grundlage unserer Politik sein, weil das ist nicht lange mehr möglich, das weiter zu verfolgen, sondern das führt uns in eine Richtung, die, ja, hier brauche ich es gar nicht sagen, alles verändern wird in eine Richtung, die wir sicher nicht wollen.
Das ist schon erstaunlich, weil das war einer der Slogans, wie der ganz junge, verhältnismäßig junge Erwin Bröll damals angetreten wird. Da hat es ein Lied gegeben, da ist gesungen worden, er wird vieles ändern, damit das Gute bleibt, wie es ist. Dass das jetzt 30 Jahre später ein Slogan im Klimaschutzkampf ist gegen solche NIMBYs und andere Leute, die sich dagegen wehren und die wollen, dass es so bleibt, das ist doch erstaunlich, aber immer im selben Bundesland. Danke vielmals, Herr Essel, Herr Andreas Jäger. Du bist ja mittlerweile Wissensvermittler, Moderator und wenn der Wald nicht weiter unser CO2 aus der Luft nehmen kann, dann gibt es ja andere Konzepte. Der österreichische Bundeskanzler war vor einem Vierteljahr in Norwegen und ist schwärmend mit leuchtenden Augen zurückgekommen und hat gesagt, man kann das CO2 aus der Luft holen und irgendwo bei den Norwegern im Meer verstauen.
Da hat er ein Konzept verstanden.
Ne? Ja.
Nein, es gibt diese Carbon Capture and Storage Geschichte. Also die Idee ist irgendwie der feuchte Traum der fossilen Industrie, dass man das CO2 aus der Luft mechanisch, also ins sozusagen technisch entsorgen kann. Mhm. Also es gibt dazu zwei Methoden. Mhm. Die eine ist kompletter Wahnsinn, weil sie an Dummheit nicht zu überbieten ist. Ich habe da ganz leider klare Meinung als Nicht-Techniker, aber ich sage euch, warum das ein sehr seltsamer Ansatz ist. Wir haben hier in der Luft pro einer Million Luftteilchen 400 ppm, parts per million, 420 ppm ist derzeit sozusagen das CO2 in der Luft, das heißt parts per million, von einer Million sind 420 CO2. Das ist relativ wenig.
Also die muss man erst einmal erwischen, wenn man sie rauskriegt.
Genau, und die Idee ist Carbon Capture and Storage. Ich fange die ein, die einzelnen, und tue sie im Presse in ein Gas und dann in den Boden runter. Mhm. Und das ist halt ein Wahnsinn. Das ist eine Materialschlacht. Ich muss Riesenventilatoren, ich brauche ganze Farmen, Riesenventilatoren, um sozusagen diese dünne CO2-Luft zu holen, um das da einzufangen und dann irgendwo in den Boden zu komprimieren. Das
sollte man probieren, einmal im Waldviertel aufzustellen.
Ja, genau. Also da gibt es Zeichnungen von Technikern, die du musst ihre Dimension haben, dass du skalieren kannst. Das ist brutal. Also das erscheint vielen, da bin ich nicht der Einzige, als absoluter Wahnsinn. Mhm. Ist auch kostenmäßig nicht abzubilden. Das andere ist, was schon vernünftiger ist, ist sozusagen Carbon Capture and Storage, dass man direkt am Kamin sozusagen das CO2 rauswäscht.
Also beim Schlot, beim Fabrikschlot.
Beim Schlot, dort habe ich viel mehr CO2 logischerweise und da kann ich mit so chemischen Verfahren bis zu 90% rausholen. Mhm. Und die Idee ist, ich weiß nicht, die Grafik ist nicht da, ist ja wurscht. Da ist die Idee. Also ich habe da den Schlot, da hole ich das CO2 raus, komprimiere es in eine Leitung, dann geht es aufs Schiff und dann fährt es nach Norwegen und dann wird es in alte Erdöllagerstätten sozusagen, wo man weiß, die sind dicht. Also die werden, es gibt so Erdgaslagerstätten, so alte aufgebrauchte, da tut man 10 Jahre testen, ob die dicht sind, da werden Bohrungen gemacht unter Druck, schaut man das hinhaut, okay, haut hin und dann wird es dort verpresst. Mhm. Jetzt ist das allerdings natürlich auch ein energiemäßiger, ein extremer Aufwand. Ich tue es bei uns rausholen, viel Energie, komprimieren viel Energie, dann geht es die Leitung, dann geht es über München und dann in irgendeinen Hafen, dann wird es in ein Schiff verladen und dann erst in der Nordsee sozusagen in den Boden gepumpt. Der Energieaufwand ist auch sehr, sehr groß.
Mhm. Also aber viele Leute finden Beschäftigung.
Ja, viele Leute finden Beschäftigung und der Nehammer ist begeistert. wenn man das schon machen würde, müsste man, ich habe mit einem Erdöl-Menschen geredet, auch das würde locker gehen, müsste man es eigentlich direkt bei uns runterdrücken.
Mhm. Ja, aber warum macht man es nicht?
Im Moment ist CO2 bei uns in den Boden zu lagern, sozusagen runterzupressen, verboten.
Das heißt, ab Herbst, wenn wir wirklich schlimmstenfalls eine neue Regierung haben, dann kann man das Gesetz ändern, dann kann man es bei uns machen.
Schnell geändert, ja. Und das ist die Frage, ob das die gute Möglichkeit ist. Also für mich ist das einfach es ist nicht einfach viel zu aufwendig und ich weiß nicht, ob das wirklich schlau ist. Aber manche sagen, ja, das macht sie dann schon eher bezahlt und es könnte funktionieren. Ich glaube hauptsächlich an Bäume. Ich glaube an die Photosynthese, funktioniert seit 4 Milliarden Jahren.
Ich glaube an Bäume.
Ja.
Das naja, passt glaube ich eher an einem Wochenend-Workshop im Waldviertel. Aber es ist ein Konzept, das funktionieren können soll oder muss irgendwann einmal in Zukunft, ja, weil man muss ja CO2, das schon in der Atmosphäre ist. Ja,
wir werden das Overshooting haben, wir werden nicht darum herumkommen, CO2 aus der Atmosphäre zu nehmen, das ist ganz sicher. Wir sollten uns allerdings meiner Meinung nach wirklich auf die Photosynthese, also auf die Biomasse sozusagen und die verkohlen oder irgendwas, wir sollten uns auf das und Kompostierung und Humusaufbau, das bindet CO2.
Das ist ein sehr kompliziertes Konzept, ja, nicht nur in der Durchführung, schon in der Erklärung, die Grafik war auch schon extrem unübersichtlich, sowas habe ich bei den Science Busters in der Sekunde aus dem Set.
Ja.
Aber die Folgen lokal sind für die Leute ja spürbar. Also, und dann geht es immer um Bodenversiegelung, aber die Leute wollen ein Haus haben, sie wollen einen Arbeitsplatz haben, sie brauchen Verkehrswege dorthin. Was ist in Wirklichkeit so schlecht an der Bodenversiegelung? Wenn ja die Infrastruktur steigt, das ist ja Wohlstand.
Das ist Wohlstand. Ich kann's. Ich habe was mitgebracht zum Demonstrieren. Sollen wir es gleich machen? Also wir in Österreich sind, wie sagt man so schön, es ist eh bekannt, Versiegelungseuropameister. Das heißt, wir versiegeln pro Person am meisten Quadratmeter in ganz Europa. Doppelt so viel zum Beispiel pro Kopf wie die Bayern. Aber ist logisches Entwicklungsland. Kleiner Sieg. Ja. Okay.
Ist das so ein Witz, der im Vortrag funktioniert?
Im Vortrag schon, da habe ich intelligentes Publikum. Das ist
und im zweiten Satz auch noch das gesamte Publikum beleidigt. Ein Scheißwitz und das Publikum beleidigt.
Der Handke ist damit sehr erfolgreich gewesen.
So, ja, aber jetzt da waren wir kaum auf der Welt, ne, noch gar nicht
eigentlich. Vom Prinzip kannst du mir, warte mal, pass mal auf, kannst du mir das kurz halten, dass ich...
Also ich kommentiere das jetzt. Das ist eine Kaffeekanne, die noch leer ist, eine Wasserkanne, was auch immer.
Das hier symbolisiert den Grundwasserkörper da unten. Ihr müsst wissen, also wir haben unter unserem Boden viel Grundwasser, teilweise 10 Meter, 20, hunderte Meter hoch tief Grundwasser. In Österreich trinken wir zu 55% dieses Grundwasser. Das heißt, wir entnehmen das zum Trinken oder im Tullnerfeld für die Landwirtschaft, ja, oder im Machfeld, wo auch immer. Also Grundwasser ist sehr, sehr wichtig. Der Grundwasserkörper wird aufgebaut und wir nehmen raus, es muss auch wieder reinfließen. Normalerweise funktioniert das so. Also, ich hoffe, das ist jetzt nicht so, dass man das dann auch sieht. So, ich fülle mal da. Ich fülle da jetzt den Humus rein. Das ist sozusagen eine unbebaute Fläche. Okay. So, da haben wir jetzt
Kaffee.
Für alle ersichtlich hoffentlich. Da ist jetzt Humus drin. So. Und jetzt, das tun wir weg, dass man das sieht. Also wenn das jetzt sozusagen ein offener Boden ist im Sinne von einem bewachsener Boden, der eben nicht versiegelt ist, dann regnet es da drauf. Und ein Teil des Wassers sickert durch. Also so die Größenordnung, dass man ein Gefühl hat, die Größenordnung ist ungefähr vom Regen, sagen wir mal, ein Drittel Rinddruck kommt runter bis zum Grundwasser, der Rest wird von den Pflanzen verbraucht oder fließt oberflächlich in irgendwelchen Kanälen oder Gewässern ab, ja, über Bäche ab und landet im Schwarzen Meer am Ende zum Beispiel.
Ja, funktioniert super.
Aber ein Teil ist eben unter und das ist das Grundwasser, von dem wir trinken. Ja. Und jetzt kommt der Effekt, wenn wir jetzt versiegeln, passiert einfach das. Wir versiegeln das und es regnet drauf. Und regnet. Und du hast es, gell, was? Aber, also.
Ich gehe einfach auf die Seite.
Das heißt, aber es bildet sich überall dort, wo wir versiegelt haben, bildet sich kein Grundwasser. Das ist das erste Problem. Und das zweite Problem ist, dass das ganze Wasser brutto für netto sofort in die Gerinne hineingeht und wir die Überschwemmungen haben. Deswegen das Problem überall, wo zu viel versiegelt ist, dass man, das merkt man, weil es haben ja die Niederschläge zugenommen. Die Starkregen sind häufiger geworden als früher, weil eben durch die warme Luft mehr Wasserdampf ist. Im Schwamm ist mehr Wasser drin, das kann ich auch pressen. Also das ist das große Problem, das wir haben. Deswegen müssen wir aufhören mit dem Versiegeln. Nicht nur, weil wir das Grundwasser sozusagen wieder besser regenerieren wollen, sondern eben auch wegen den Überschwemmungen, die sehr, sehr viel Geld kosten.
Und das Geld könnte man anders verwenden. Und das ist eines dieser Anschauungsbeispiele, die du verwendest in deinen Vorträgen, weil so komplizierte Grafiken, Erklärungen, das kann man alles bringen, um die Glaubwürdigkeit des Wissenschaftlers zu unterstreichen, aber verstehen tut man eher das.
Ja,
noch dazu, wenn mein Publikum hat das so tolle Bayern-Witze schätzt.
Das ist ja klar, dass du auf dem herumreiten musst. Aber es ist wahr, ja. Wahrscheinlich zu viele Bayern da. Bayern-Fans oder, ja. Weil der Fußball
gesagt hat. So, ja. Danke vielmals, Andreas Jäger. Räum deinen Saustall weg, hol was zum Zusammenwischen.
Martin,
das ist natürlich alles.
Genau wie ich vorher gesagt habe, die großen Parkplätze sind das Problem. Nicht nur, dass sich alles aufheizt dadurch, sondern sich auch kein Grundwasser mehr bildet. Ja. Wir müssen einfach dort anfangen.
Das sind ja Vorträge, die der Andreas Jäger vor Publikum hält. Ihr redet auf der Universität, das ist ein kleines Publikum. Um wirklich die Klimakrise in Schwung zu kriegen, braucht man eine flächendeckende mediale Berichterstattung. Aber auch da kann man viele Fehler machen und vieles richtig machen. Was müsste man denn richtig machen, um die Klimakrise anzuheizen?
Da habe ich ein paar Anschauungsbeispiele mitgebracht. Also wenn man wirklich also eine schöne Klimakatastrophe machen will, dann kann man sehr viel über, von der Berichterstattung über die Proteste lernen. Also da spitzt das sich so richtig zu, da sieht man richtig, wo man steht in der Seriosität und in der Ausgewogenheit. Und da bietet da durchaus der ORF einiges an Anschauungsmaterial. Da muss man nicht einmal zu Servus TV gehen. Und da habe ich euch was mitgebracht. Also für diejenigen, die wirklich mehr erwarten, ja, so die Klimakrise noch zu wenig ist. 5 Gebote. Das erste Gebot wäre, die Proteste nur als Störung und vor allem die Protestierenden als Störenfriede darstellen. Das ist jetzt kein Protest, das ist einfach die Konsequenz aus der Demonstration. Aber ja.
Das ist, wenn man von der Uni weggeht, dann hat man keine Assistenten mehr.
Die besten Witze macht immer der Martin, das ist ein Wahnsinn. Aber ja. Und auf keinen Fall über das Anliegen reden, ja. Also nur wirklich über die Störung, und auch nicht sagen, dass das jetzt eigentlich ein Denkmal oder ein Mahnmal für die Mehrheitsgesellschaft ist, damit sie mal zum Nachdenken kommt.
Schauen wir uns einmal das erste Video an.
Das ist sehr gut gelungen in dem kurzen Beitrag. Der Ton wäre gut, weil der.
Ja. Menschen im Stau, versäumen ihre Arzttermine, Lieferketten fallen aus. 10 Kilometer Stau laut ÖMTC heute früh auf der Südautobahn Höhe Vösendorf. Menschen im Stau versäumen ihre Arzttermine, Lieferketten fallen aus.
Das war's schon.
10 Kilometer Stau.
In der Endlosschleife wird's fahren.
Nein, es waren 10 Kilometer.
Ja, ja. So, und wenn wir schon beim Stau sind, dann ist es ideal, wenn wir in demselben Beitrag alle Staus des ganzen Jahres thematisiert und vor allem die volkswirtschaftlichen Kosten, die dadurch ausgelöst werden, auch wenn die der letzten Generation nur geschätzte 0,00002% ausmachen. Das ist da sehr schön gelungen im selben Beitrag.
Generell sind Staus ein enormer Kostenfaktor. Sie sorgen laut einem Experten der Wirtschaftsuniversität Wien in Österreich pro Jahr für 4 bis 6 Milliarden Euro an volkswirtschaftlichen Kosten. Wiederum
genau.
Aber da hat er ja recht. Es ist ja nicht nur von dem Stau die Rede, sondern von Stau an sich.
Absolut.
In Hallein gibt es ja dieses Wochenende ein Staufest, weil so viel Verkehr ist.
Was sie zum Glück nicht thematisieren, ist, dass die Proteste sich ja gegen die 99,9998% aller anderen Staus eigentlich richten, weil die Botschaft ist ja, so kann es nicht weitergehen.
Ja, aber da gibt es auch noch Staub, also, Feinstaub und Abgase.
Und das ist das Thema im nächsten Segment. Ja. Also wenn man dann schon den Stau am Tapet hat, dann kann man den Aktivistinnen natürlich vorwerfen damit, dass sie zusätzliche Umweltverschmutzung, Klimaverschmutzung verursachen, weil die ganzen Leute im Stau ja tatsächlich Emissionen verursachen, die es ohne den Stau nicht gäbe. Und da ist manchmal schwierig, den richtigen Experten zu finden. Also wenn man der BOKU anruft, kann es sein, dass jemand der Redakteurin erklärt, dass es bei den Protesten um den ökologischen Handabdruck geht, also um die politische Botschaft, nicht um die Emissionen. Das passt dann aber nicht ins Konzept und sie sucht dann weiter und irgendwo, spätestens an der TU Wien, wird es dann fündig. Das schauen wir uns jetzt an.
Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten aufgelöste stundenlange Staus gehen auch auf Kosten der Umwelt. Das betont ein Experte der TU Wien.
Ein modernes Fahrzeug braucht ungefähr so im Leerlauf 1 Liter pro Stunde Kraftstoff. Und aus 1 Liter Kraftstoff entsteht ungefähr so 2,5 Kilogramm CO2. Das ist unterschiedlich, ob es Benzin oder Diesel ist, aber im Mittel ist es ungefähr dieser Wert. Das heißt, wenn die Fahrzeuge an der Tausende...
Fahrzeuge stehen und den Motor laufen lassen, sagt er noch. Aber in Wirklichkeit sagt die Straßenverkehrsordnung, sagt wenn es länger dauert, muss man einen Motor abschalten. Also in Wirklichkeit kann man die Polizei hinschicken und alle abstrafen.
Er ist ja kein Jurist, er ist Experte für Verbrennungsmotoren und da müssten wir es halt an zusätzlichen Experten dann natürlich
konsultieren. Nein, die Straßenverkehrsordnung muss man lernen, wenn man einen Führerschein macht. Da braucht man kein Jurist sein.
Das stimmt auch wieder. Ja, hast du da das letzte Wort.
Aber wie reagiert da die Politik drauf? Das sind ja jetzt nur die Experten, sind nur eure Kollegen. Genau. Nicht? Da kann ja die Politik nichts dafür, wenn ihr uneins seid in der Wissenschaft.
Ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass man dann Stimmen einholt, die diesen Protest beurteilen, einschätzen. Und da ist es wichtig, dass man nur die befragt, gegen die sich der Protest unmittelbar richtet. Also die eine schlechte Klimapolitik machen und die dann sagen dürfen, was sie von dem Protest halten. Das wäre dann so in etwa, wie wenn die Kika und Kaufhaus Karstadt Angestellten gegen die Signa-Pleite demonstrieren und man geht zum Benko und fragt, Herr Benko, was halten Sie von diesen Protesten? Und der darf dann sagen, eine totale Nullnummer, also das versteht niemand, warum die jetzt gegen meine Insolvenz demonstrieren.
Ja, aber das ist ein vollkommen unrealistisches Beispiel. Welcher Fernsehsender kriegt René Benko vors Mikrofon?
Hol mal ein richtiges, ein realistisches Beispiel. Da gibt's einige, die drängen sich in die Kamera mit genau dieser Botschaft.
Das ist die falsche Form des Protestes, denn die CO2-Emissionen steigen, die Menschen sind frustriert, das Anliegen des Klimaschutzes wird weniger verstanden, also eine totale Nullnummer.
Spricht aber nicht über seinen Nachbarn, sondern über den Klimaschutz.
Genau. Was ist?
Naja, nur dass wir es richtig einordnen.
Er müsste dann nicht nur über den Nachbarn reden, da können Sie ja selbst meinen. Was schön dazu passt hätte, wäre eine Grafik, wie sich die Emissionen in Österreich entwickeln und wie sie sich entwickeln sollten, dann hätte man das mit der Nullnummer gleich ganz passend illustriert gehabt. Zudem hat es nicht gereicht, leider, Zeit im Bild.
Aber man kann ja doch immer einen Vertreter der Opposition zu Wort kommen lassen.
Genau. Und wenn man das perfekte Ende für so einen Protestbeitrag machen möchte, dann lässt man die FPÖ im Originalton etwas sagen, ohne das anschließend zu kommentieren. Das klingt dann so.
Und FPÖ-Chef Kittel fordert von der Regierung, dem Zitat Treiben der Klimaterroristen ein Ende zu setzen.
Ich habe dann im Nachhinein gelernt, dass wenn das jemand im Krone-Diskussionsforum so formulieren würde, dann wird das von der Redaktion gelöscht werden, weil es Terrorismus verharmlost. In der Zeit im Bild war das letzte Wort dieses Beitrags. Eine wunderschöne Sache eigentlich. Ne? Also da platzt jedem der Kragen und da ist Schluss mit lustig, weg mit ihnen. Ne?
Das heißt, die Klimakrise ist menschengemacht und wenn man noch ein bisschen mithelfen möchte, dass das wirklich zu voller Blüte kommt, muss man so eine Berichterstattung wählen.
Dann kann man da einiges lernen, auch aus Qualitätsmedien und Servus TV macht das wahrscheinlich noch ein Stück besser, aber das schaue ich selten.
Ja, mehr privat, weniger Staat. Danke vielmals, Reinhard Steirer. Danke, Franz Essel, danke Andreas Jäger auch für den Stand am Boden. Und als nächstes darf ich auf die Bühne bitten, anders als in dem eben gezeigten Beitrag, diejenigen, die Gegenstand dieser Proteste sind, drei von ihnen stellvertretend für viele. Bitte einen Riesenapplaus für Minna Karneval, Anna Freud und Anja Windel. So, bitte, ich habe die drei Herren gebeten, dass sie euch die Mikrofone in die Hand geben, aber eine halbe Stunde lang können sie die nichts merken. Herzlich willkommen auf der Bühne, gehen wir vielleicht ein bisschen weiter nach vorne. Ihr seid seit vielen Monaten, mittlerweile wahrscheinlich teilweise, ja, sind schon Jahre, wahrscheinlich schon plural Jahre, im Klimaaktivismus tätig. Du, Anja, hast das mitgebracht, was für einen besonderen Tag in dieser Aktivismuszeit steht.
Das ist tatsächlich ein Originalstück von der A2, das dort auch damals von den Polizeikräften rausgelöst wurde. Und es ist relativ schwer und ich muss tatsächlich sagen, ich würde euch empfehlen, heute ganz viel zu trinken, ganz viel zu essen, ganz viel zu spenden, weil allein dieser Tag, da rechnen sie uns einen Schaden von um die 60.000 an und das will auch wieder bezahlt werden.
Das ist eine Plastik, die dich 60.000 Euro kosten wird?
Ja, zumindest insgesamt die Gruppe, ja. Mhm.
Weil, was ist genau passiert an dem Tag? Wenn es schwer ist, du kannst das gern halten, du kannst es aber ablegen.
Ich glaube, ich werde es früher oder später auch ablegen, weil es ist tatsächlich relativ schwer. Autobahn wiegt einiges. Was an dem Tag passiert ist, wir waren auf der A2 unterwegs und haben uns da in einem Sandklebergemisch festgemacht. Und tatsächlich war das was wir davor auch schon einige Male gemacht haben. Und es hat nie dazu geführt, dass wir von der Straße wirklich rausgestemmt werden mussten. An dem Tag hat sich die Polizei oder beziehungsweise die dortigen Einsatzkräfte aber dazu entschlossen, ah, heute ist der Tag gekommen, heute machen wir es mal anders. Und es war wirklich wie ein Dorffest oder auch wie ein Bilderbuch der Einsatzkräfte. Man hatte den Polizeiheli, der über uns geschwebt ist. Man hatte den Bürgermeister von Vösendorf, der sich das Ganze auch mal live ansehen wollte. Die Staatsanwaltschaft, wie man es so kennt, wenn Straftaten
Wie sind die hingekommen? War ja Stau.
Ja, ich weiß tatsächlich auch im Nachgang
nicht. Mit dem Helikopter sind wahrscheinlich abgeworfen worden. Ja,
da hatten sie ihre Mittel und Wege. Das lief relativ gut für sie. Sie waren alle da.
Und haben euch weggeflext, wie man das sieht. Da hatten einfach die Feuerwehr diesmal dann einfach die Schneidgeräte mitgehabt und wollt die auch einmal verwenden oder war es notwendig?
Notwendig war das keinesfalls. Also das geht tatsächlich mit Aceton und ein bisschen Werkzeug innerhalb von einer angemessenen Zeitspanne zu lösen.
Aber man hat halt eher einen Seitenschneider im Feuerwehrauto als einen Nageljagdentferner.
Es gab tatsächlich genau an dem Tag dann Meldungen von Nehammer und Kahner in der ZIP, die nahegeraten haben, unsere Einsatzkräfte, die brauchen jetzt erstmal 30 akkubetriebene Seitenschneider, um mit der neuen Situation umgehen zu können. Ja, ich glaube auch, dass das die Lösung ist.
Ja, für die, du hast ja nicht nur dieses Souvenir mit, sondern für die ist der Tag dann eigentlich relativ pittoresk, sagen wir es einmal so, weiterverlaufen. Du bist dann nämlich mit dem Stein aus der Straße rausgeschnitten worden. Wie ist es dann weitergegangen? Weil du hast ja dann Autobahn auf der Hand gehabt.
Genau, ich hatte eine Autobahn auf der Hand und am nächsten Tag...
Ja, die A1 war frei und die A2 war blockiert.
Das ist wohl wahr. Am nächsten Tag haben sie mich tatsächlich dann in Untersuchungshaft zu sperren. Und ich war dann erstmal im Polizeianhaltezentrum in der Rossauer Länder in Wien. Und irritierenderweise als Gedichtsträfling, du kriegst doch nicht mal eine Zahnbürste. Was sie mir aber mit reinnehmen lassen haben in die Zelle, war dieses ganze Stück Beton mit an meiner Hand. Ich durfte damit auch schlafen, war überhaupt kein Problem. Und am nächsten Tag...
Also du hast quasi geschlafen wie ein Stein und am nächsten Tag ist es...
Genau. Und am nächsten Tag haben sie mir dann quasi einen Ausflug im Gefangenentransport zum AKH Wien spendiert. Und ich verstehe tatsächlich inzwischen auch, wie es die Gefangenen dort schaffen zu flüchten und auch warum. Es ist tatsächlich so, ich war mit 4 Polizistinnen im Schlepptau und am Ende des Tages stand ich vorm Krankenhaus draußen und 3 von den 4 Polizistinnen haben gesagt, ach, wir wollen jetzt erstmal eine rauchen gehen, das ist eher brave. Und der nächste, der 4. war auch in 5 Meter Entfernung. Die Gelegenheit hätte man nutzen können.
Aber hast du dann noch die Hand im Beton gehabt und sie haben gedacht, ah, der hat hier Betonhand, die kann nicht so schnell laufen.
Na, zu dem Zeitpunkt war die Betonhand tatsächlich schon gelöst, aber es war im Krankenhaus eine relativ absurde Situation, weil die Diagnose Betonhand war relativ offensichtlich, würde ich behaupten. Und wir sind rumgelaufen und ich war in Handschellen. 4 Polizistinnen mit bei mir. Und wir sind dann erstmal zur Unfall gegangen. Die Unfall wollte mich nicht behandeln, weil ist natürlich nicht ihr Spezialgebiet. Verstehe ich. Also weiter zur plastischen Handchirurgie. Die haben sich das angeschaut und waren so, nee, damit wollen wir auch nichts zu tun haben. Weiter zur Dermatologie. Man mag es kaum glauben, auch da das gleiche Szenario, nicht unser Ding. Und dann ging es wieder zurück zur Unfall, bis ich mir das Ding tatsächlich selbst mit einem Hammer habe abschlagen dürfen und mit Aceton.
Echt, die haben dir als Gefangene einen Hammer in die Hand gegeben?
Die Polizistin, die neben mir stand, hat exakt so geschaut wie du gerade. Die fand es auch gar nicht mal so lustig, dass sie mir die Handschellen ablösen durfte, um mir einen Metallhammer in die Hand zu drücken.
Und war das dann schwer, das runterzuschlagen oder ist das leicht gegangen?
Das ging tatsächlich innerhalb von 5 bis 10 Minuten. Das war eine relativ easy Nummer. Aber ich habe inzwischen auch eine Rechnung dafür erhalten, was das kostet. Vielleicht mag auch irgendjemand schätzen. Es war tatsächlich ein relativer Schnapper mit 69,85 €.
Das kostet, wenn man sich selber im Krankenhaus mit einem Hammer behandelt.
Genau, das kann ich inzwischen.
Kannst du da zumindest einen Teilbetrag von der Krankenkasse zurückfordern?
Ich probier's.
Oh, und dann bist du wieder aber nicht auf freiem Fuß gekommen, weil du als Steinmetzin so tadellos gearbeitet hast, sondern hast du wieder mit ins Gefängnis müssen, oder?
Genau, danach haben sie mich in die Justizanstalt in die Josefstadt mit überbracht. Und ja, es ist ungefähr genauso schön, wie man sich das vorstellt. Auf sehr engem Raum mit Menschen, die auch aufgrund von etlichen Straftaten drinnen sitzen. Ich habe auch dort drinnen tatsächlich einen Menschen kennengelernt, die saß wegen krimineller Vereinigung. Also genau der Paragraph, der uns jetzt gerade auch vorgeworfen wird.
Aber bei ihr war es zu Recht oder war es auch von einer anderen Klimaschutzaktivistin?
Ja, das war keine Klimaschutzaktivistin, aber es war relativ unterhaltsam, weil sie mir gesagt hat, ich kenne dich eh aus der Heute.
Und woher? Weil du in der Zeitung Heute hast du, glaube ich, deinen Spitznamen bekommen, oder?
Ja, den wunderschönen Spitznamen Klima-Shakira.
Und das wollten ja dann in der Justizanstalt in der Josefstadt, wollten einige schauen, ob das stimmt, dass du wirklich da bist, oder?
Ja, das Ding in der Josefstadt ist relativ hellhörig. Sprich, du merkst ganz genau, was sich da jetzt gerade vor deinem Flur, auch in der, also außerhalb von der Zelle, so abspielt. Und an einem Tag hat man so gehört, oh, es ist relativ viel Trubel. Und man hört sie flüstern, man hört sie reden, du hörst doch immer wieder Klima, Klima, Klima. Und bis dann einer nach dem anderen wirklich bei dir mal kurz die Luke hochmacht und du hast dann die Justizbeamtinnen, die mal kurz reinschauen, da drinnen, da sitzt die, Klima Shakira.
Und draußen steht das Schild, einmal schauen, 5 Euro, oder?
Ich wünschte, das wäre da gewesen, dann könnte ich mir jetzt vielleicht ein, zwei Dinge leisten.
Wenn du sagst, es ist so leicht zu lösen, dass man eigentlich keine Werkzeuge braucht, wie schwer ist es denn anzukleben? Wir sehen da schon, du hast zwei Modellhände mitgebracht und wirst uns jetzt, glaube ich, zeigen, wie man sich selber anbetoniert oder zumindest die Modellhand.
Genau, ich versuche das relativ schnell zu machen und ich würde sagen, ich gebe dabei das Wort weiter an Anna.
Sie hat eh ein Mikrofon, aber es ist nett von dir. Während Anja die Hand fachkundig, das heißt ja, glaube ich, Mumienhand, oder?
Das sagt nur die Staatsanwaltschaft, weil das in Deutschland so genannt wird. Wir nennen es Betonhand, obwohl es eigentlich kein Beton ist.
Sondern also beides falsch. Es ist weder eine Mumienhand noch eine Betonhand.
Beides falsch, es ist einfach Sand- und Sekundenkleber. Aber es klingt halt nicht so sexy, deswegen haben wir gedacht, Betonhand.
Du warst das letzte Mal schon im März 2023 bei uns auf der Bühne und hast erzählt, wie es denn so zugeht, wenn man verhaftet wird. Schon damals war ein Thema, dass man sich ausziehen muss, am besten ganz nackt ausziehen muss. Dagegen habt ihr Beschwerde eingelegt, aber da gibt es jetzt ein Revisionsverfahren, oder?
Genau, also das haben wir gewonnen. Wir haben gesagt, ja, wir finden das jetzt nicht so menschenrechtskonform, dass ihr uns bis auf die Vulva und auf die Penisse auszieht. Und dann hat
die Richterin, die kann man auch nicht ausziehen.
Ja, also dass wir unsere Klamotten...
Also kann man schon, aber ja. Man nennt es dann nicht ausziehen.
Genau, und dann hat die Richterin auch gefunden, ja, nein, das ist ein bisschen übertrieben. Und dann die Polizei Wien so, nein, und hat Revision eingereicht.
Aber was ist das Argument?
Ja, die haben gesagt, naja, also die Menschen, die sind ja sehr überzeugt, weil die sehr ideologisch getrieben sind und die könnten sich ja Sekundenkleber mit in die Zelle reinschmuggeln in ihrer Unterwäsche und dann in der Zelle, wenn sie alleine sind, sich die Schleimhäute zukleben und sich selber verletzen.
Welche Schleimhäute konkret, meint die Polizei?
Ja, also Augenlider, Mund, Lippen und so. Ja. Klar.
Und das lernt ihr auch in den Vorbereitungskursen, oder?
Also wo die Idee herhaben, ich finde es sehr kreativ auch, also das ist sehr kreativ, aber bei uns gab es jetzt noch keine Vorfälle, dass sich jemand irgendwie die Augenlider zugeklebt hat, aber wenn es natürlich soweit ist, werden wir die Polizei sehr gern informieren darüber.
Dass die Augenlider zugeklebt, ja. Dass ihr quasi, weil es ihr schwer tut, Auge zuzukneifen, klebt es euch zu. oder in der Zelle anzukleben, ist das auch eine Furcht, weil das wäre ja...
Genau, das haben sie auch gesagt. Also sie möchten nicht, dass wir uns in der Zelle ankleben, weil das ist ja, also ich würde mir jetzt schwer tun, das zu erklären. Warum sollte ich mich in einer Polizeizelle, wo ich nicht sein will,
wird mir nur was bedeutet, was ich nicht
ankleben
lesen kann.
Und dann, damit ich da dann noch länger bleiben kann. Also das verstehe ich jetzt irgendwie nicht, aber die Polizei meinte, das würden sie nicht brauchen, dass wir da uns in der Zelle ankleben. Okay, ja, wir hatten das auch nicht vor.
Aber und jetzt ist es in Revision und geht vielleicht gut aus oder nicht gut aus, das entscheidet sich erst.
Genau, das entscheidet sich, ob die Revision überhaupt zugelassen wird, aber da sind wir noch nicht.
Ja, du warst ja unlängst vor Gericht und da ist ein origineller Vorschlag gemacht. Und es gibt immer wieder Menschen, die sagen, ankleben ist so blöd, ich würde das gerne unterstützen, macht's doch was anderes. Das hat dort, glaube ich, ein Richter auch vorgeschlagen, oder?
Genau, ein Richter hat einen bahnbrechenden Vorschlag gehabt und den wollen wir Ihnen nicht vorenthalten. Der hat gesagt, ja, macht's doch. Also er findet das mit dem Ankleben nicht so gut und ich so, ja, haben Sie eine bessere Idee? Und er so, ja, also damals in der Studierendenbewegung in den 68ern, die haben da, lustig gesagt, macht's doch mal was Positives, hat er gesagt. Und ich ja zum Beispiel, und er so, ja, also wir hatten ein Kabarett, macht's doch einen Kabarettabend. Und ich so, das ist eine wahnsinnig gute Idee. Am 17.02. ist der nächste Abend, möchten Sie kommen mit Ihrer Frau? Schreib sie auf die Gästeliste. Und dann habe ich ihm danach noch einen Brief geschickt, eben er steht jetzt auf der Gästeliste mit seiner Begleitung, ob er denn gerne kommen möchte. Ich werde jetzt nicht verraten, ob der Herr da ist, weil ich mag jetzt nicht, dass er sich dann schämt, aber aber vielleicht...
So macht man das eigentlich auf Verwandten-Treffen, wenn man was nicht sagen möchte, jemanden aber trotzdem beschämen, dann macht man so rundherum.
Also vielleicht ist ein Richter unter Ihnen, versuchen Sie es rauszufinden.
Und hast du ihm einen Brief geschrieben, weil du gedacht hast, wenn er so einen Vorschlag macht, dann liest er eher Briefe?
Nein, ich dachte, wie erreiche ich ihn? Ich kann den ja nicht anrufen, oder?
E-Mail gibt es schon seit Zeit
lang. Ja, aber dann macht das E-Mail ja jemand auf, der ihn das weiterleiten muss. Und ich wollte, dass er das liest. Ja. Hat einen Brief mit Hand geschrieben und so, richtig?
Cool. Versiegelt mit Kussmund.
Das mache ich vielleicht beim nächsten Mal.
Apropos, dir ist ja auch eine Liebesgeschichte unterstellt worden mit einem Wegerbeamten. Das haben wir das letzte Mal schon besprochen. Ist das gut ausgegangen oder ist das noch in der Schwebe?
Ja, es ist schwierig mit uns, aber es gab tatsächlich eine neue Entwicklung. Wir haben uns wiedergesehen. Und zwar vor Gericht, vor besagtem Gerichtsprozess. Niemand von uns weiß warum, aber er saß da in Zivil, in einem roten Karohemd und in einer Jeans. Und ich komme dahin und schaue ihn so an. Und dann merke ich erst, dass er das ist. Und ich so, oh, hallo. Und er schaut schon ganz peinlich berührt. Und wir dachten dann, weil der Walter vom Verfassungsschutz, der war auch da, dachten wir so, ah, vielleicht, weil er arbeitet bei der Wega, mein Schatz von der Wega. Und dann dachten wir, naja, vielleicht ist er der Personenschützer vom Walter, weil der Walter vom Verfassungsschutz so wichtig ist. Und wir sind hypergefährlich, wissen Sie? Da muss man schon den Walter beschützen. Und dann ist der Walter draußen geblieben und mein Schatz von der Wega ist mit in den Gerichtssaal rein und hat den Walter alleine gelassen.
Der Walter ist ein Beamter vom Verfassungsschutz.
Genau, der Walter ist vom Verfassungsschutz. Und dann ist er irgendwie bis zum halb zum Ende der Verhandlung da blieben und dann ist er irgendwie gegangen. Und wir wissen bis heute nicht, warum, aber...
Ja, weil ihr einfach die Verhandlung so Fahrt gemacht habt.
Ja, ich weiß auch nicht. Und dann ist er gegangen und am Ende hat er mir noch einmal zugezwinkert. Also man könnte sagen, es kommt vielleicht noch was.
Ja, frage dann im Juni nach, wie es weitergegangen ist. Danke vielmals, Mina Karnewald. Jetzt Anna Freud, weil man kennt euch ja eigentlich in den Schutz, in den Signaljacken auf der Straße angeklebt oder wenn ihr gerade geschupft werdet, an den Haaren gerissen, weggezerrt. Und dann seid ihr die Terroristen, Terroristinnen, aber ihr seid ja, auch wenn man es die meiste Zeit nicht sieht, auch Privatpersonen. Wie schaut denn das aus? Du warst ja nicht immer Klimakleberin, wenn man das, den Begriff jetzt weiter verwenden möchte. Was hat sich denn verändert in deinem Alltag?
Naja, es entstehen schon skurrile Situationen seit meinem Dasein als Klimakleberin. Ich würde sagen, ich hätte mir eigentlich nie gedacht, dass dieser Superkleber mal so eine wichtige Rolle in meinem Leben spielt. Der ist wirklich überall momentan. Also das zum Beispiel ist eine Bickhose, eine sogenannte Bickhose. Den nennen wir so. Manchmal, wenn man da protestiert und mal ein bisschen einen schwungvolleren, ja, Bewegung beim Aufmachen des Superklebers macht, dann hinterlasst es so große Kleberflecken auf den Hosen. Und ich würde sagen, 60% von meinen Hosen sind voller Superkleber.
60%?
Ich habe aber nicht so viele Hosen.
Also von den von den drei Hosen, zwei?
Kommt hin, ja. Genau, manchmal setzt man sich dann ein in einen Superkleber. Ich trage mich jetzt nicht um, aber also mein ganzer Hintern ist voller Superkleber in Wahrheit.
Also genau. Kleiderstärken hat man früher anders gemacht, aber du machst das mit Superkleber, der ja speziell aufbewahrt werden muss, oder?
Ja, genau. Das sagst du richtig. Es entstehen nämlich immer wieder skurrile Situationen, vor allem wenn neue Personen in meine Wohnung kommen. Ich habe nämlich relativ viel Superkleber in meinem Kühlschrank. Und wenn da mal so eine Person reinschaut, dann ist das Superkleber in einem Kühlschrank? Ja, und dann muss man von vorne anfangen, okay, wieso und warum. Und der muss in der Tat rechtmäßig gelagert werden, bevor man sie dann auf die Hand schallert und die Hand am Boden, weil ansonsten kann man Brandblasen kriegen, sind wir drauf gekommen. Das heißt, falls ihr mal vorhabt, euch voranzubicken, Superkleber zuerst in den Kühlschrank.
Oder wenn man irgendwo eingeladen ist und es ist Superkleber im Kühlschrank, weiß man, was die Menschen in ihrer Freizeit machen.
Exakt.
Es gibt ja dieses relativ harte Urteil letzten Montag. Im Mai letzten Jahres sind wir das erste Mal einige Kabarettisten, Kabarettistinnen mit euch von der letzten Generation auf der Straße gestanden. Das ist jetzt ausjudiziert worden. Das war 1.000 Euro Strafe für jede einzelne Person, die vor Gericht gestanden ist. Aber ihr habt auch einen Bonus ausbezahlt bekommen. Würde man in der Wirtschaft sagen, es hat eine Zusatzstrafe gegeben. Wofür gibt es denn diese Zusatzstrafe?
Ach so, jetzt darf ich von dem neuen Paragraphen in der Strafverfügung erzählen. Ja, wir haben da einen relativ interessanten Paragraphen bekommen, und zwar, warte, ich habe meinen Schummelzettel mit, weil, in fact, habe ich nicht dieses Gesetz auswendig gelernt. Es geht um das Steiermärkische Landessicherheitsgesetz, und zwar um Paragraph 2, und zwar die Anstandsverletzung. Das ist uns vorgeworfen worden, und deswegen habe ich einen Zettel mit, ich würde das gerne zitieren kurz. Also, Anstandsverletzung. Den öffentlichen Anstand verletzt, wer ein Verhalten setzt, das mit den allgemeinen Grundsätzen der Schicklichkeit nicht im Einklang steht. Also das ist basically, was uns vorgeworfen wird. Wir sind nicht schicklich und unanständig. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, was
bedeutet das genau? Also
das ist steiermärkische Verordnung, heißt, dass das in der Steiermark immer zur Anwendung kommt, aber sonst bislang nicht?
Genau, ja, bis jetzt war es in der Steiermark. Weiß nicht, ob das dort anders verstanden wird. Auf jeden Fall ist das dort vorgekommen. Und dann habe ich mal ein bisschen recherchiert, mir angeschaut, was ist denn die Definition von diesem Anstand. Und da habe ich Folgendes gefunden. Und zwar ein als selbstverständlich empfundener Maßstab für ethisch-moralischen Anspruch. Da muss man sich kurz überlegen, finde ich, was ist denn eigentlich so der ethisch-moralische Anspruch in Österreich? Also, keine Ahnung, ist das jetzt vereinbar mit dem ethisch-moralischen Anspruch, vielleicht eine Meinungsumfrage zu fälschen oder sich da selber als Volkskanzler zu bezeichnen? Wir wissen ja, wer das gemacht hat in der Vergangenheit. Oder gehört es vielleicht zur Schicklichkeit, dass man ja Ermittlungen von der WKStA auf der Tagesordnung hat? Nein, das ist nicht, wofür diese Anstandsverletzung da angewandt wird.
Sondern
Beispiele aus der Praxis sind zum Beispiel Urinieren in der Öffentlichkeit oder laut Rülpsen in Anwesenheit eines Polizisten.
Aber was ist, wenn ein Kollege, eine Kollegin vom Polizisten laut rülpst?
Boah.
Gibt es dann ein Disziplinarverfahren intern in der Polizei?
Ich glaube, die werden richtig in Bedrängnis kommen, wenn das passiert.
Also es ist dieser skurrile Paragraph, der ja vor einiger Zeit einmal im Sommer zu einiger Berühmtheit gelangt ist, zumindest in Österreich, wo einer während einer Amtshandlung laut gefurzt hat, oder?
Also ich würde sagen, also furzen auch, ja. Aber ich würde sagen, Anstand in Österreich bedeutet, also Anstandsverletzung impliziert quasi rülpsen, urinieren und protestieren. Und anscheinend auch furzen, das war mir da gar nicht bewusst. Muss man aufpassen.
Ja, und sowieso in Kombination mit dem Superkleber nicht anzünden. Danke vielmals, Anna Freit. Anja ist jetzt fertig mit der Symbolhand.
Die hält relativ gut.
Also damit kann man eine Odyssee im AKH beginnen. Danke vielmals, Anja Wendel, Mina Karneval, Anna Freit. Danke, wir machen jetzt Viertelstunde, 20 Minuten Pause und sehen uns in Teil 2 wieder.
Jetzt habt ihr das gehört, was die Wissenschaft und der Aktivismus bei unseren Klimabenefiz-Veranstaltungen zu sagen gehabt hat. Und es war, bin ich mir ziemlich sicher, unterhaltsam. Und in der nächsten Folge, da wird es auch etwas geben. Wieder etwas aus unserem interessanten Audioarchiv. Aber was genau, werdet ihr dann in der nächsten Folge erfahren. Und bis dahin könnt ihr uns Nachrichten zukommen lassen unter podcast@dasklima.fm. Ihr könnt auf die Homepage dasklima.fm gehen und dort die Shownotes lesen. Ihr könnt uns bewerten, abonnieren, Sterne geben. Ihr könnt uns Geld überweisen, wenn ihr das wollt, oder anderen Leuten von diesem Podcast erzählen. Denn dann hören sie uns, oder ihr macht einfach nichts davon, weil es ist Sommer und wir haben damit angefangen zu sagen, man soll ein bisschen weniger machen. Also macht von mir aus auch gerne weniger.
Macht weniger auf jeden Fall. Ja. Ihr habt meine Erlaubnis.
Ja, bis in 2 Wochen, dann bitte wieder hier die Podcast-Folge herunterladen und anhören.
Das stimmt, nur zuhören und genießen.
Genau, bis dann, tschüss.
Bis dann, tschüss.
Ich weiß noch nicht exakt, was in diesen Folgen kommen wird, aber das...
Wir können ja versuchen, irgendwie ja. Ja, Sommer...
Ich sag einfach, es kommt irgendwas. Werd schon sehen.
Du bist gut. Ja, es kommt jetzt was. Inhalt.
Genau.
Thema. Geht ums Klima.
Genau.
Finde ich gut.